Unser heutiger Gast ist Katja Saalfrank. Viele kennen sie vielleicht noch als die Supernanny.
Und da frage ich mich dann, wie ist das eigentlich in der heutigen Zeit? Ist Bestrafung überhaupt noch ein gutes, adäquates Mittel heutzutage? Oder geht es nicht besser?
Und das ist der Punkt, weshalb eben viele auch aus der anderen Generation oder Menschen, die das erlebt haben, sagen, es hat mir ja auch nichts geschadet. Bin auch groß geworden. Weil wenn wir fühlen könnten, was es mit Kindern macht, was es mit dem anderen macht, den wir machtvoll ins Zimmer schicken, den wir hauen, den wir strafen, den wir ausschließen, dann würden wir es ja selbst gar nicht aushalten.
Eine Frage kam öfter, wie stehst du heute zur stillen Treppe?
Oh.
Herzlich willkommen bei Papas.
Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
Quasi der erste Podcast von 0 bis 99.
Geil, schön, dass ihr da seid.
Unser heutiger Gast ist Katja Saalfrank. Sie ist Diplompädagogin, Therapeutin, Eltern- und Familienberaterin sowie sehr erfolgreiche Autorin. Viele kennen sie vielleicht noch als die Supernanny, damals bei RTL. Das haben wir, also Hannes und ich, geschaut, als wir noch weit entfernt waren von der konkreten Vorstellung, mal eigene Kinder zu haben. Katja arbeitet bindungs- und beziehungsorientiert in eigener Beratungspraxis in Berlin, wo wir sie heute besuchen. Die konstruktive Beziehung zwischen Eltern und Kind sowie die emotionalen Entwicklungsprozesse von Kindern und Eltern stehen im Mittelpunkt ihres Ansatzes. Sie ist Mutter von 4 Söhnen und lebt in Berlin. Eine große Freude, Sie heute zu sprechen, und wir wünschen euch viel Freude bei diesem Gespräch. Hallo Katja.
Hallo ihr zwei. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen.
Ja,
vielen
sehr
Dank.
Gerne.
Und Niklas, das hast du ganz schön gesagt.
Ja.
Hervorragend.
Ich habe mir Mühe gegeben.
Das habe ich gemerkt.
Wir sind ja, das sehen ja alle Hörerinnen und Hörer nicht, wir sind eigentlich zu viert.
Stimmt.
Mhm. Hier neben uns auf dem Sofa liegt nämlich
Oskar.
Oskar.
Ja. Oskar liegt hinter mir, genau. Oskar ist ein kleiner Therapiehund, der hat sich jetzt zusammengerollt, sieht aus wie ein kleines Kissen und ist jetzt 1 Jahr und 4 Monate. Und also insofern, ich habe ihn noch nicht so lange, aber da meine Kinder jetzt groß sind und ich jetzt wieder die Möglichkeit habe, mich auch um andere Dinge zu kümmern und ich schon immer einen Hund haben wollte, das werfen mir meine Kinder jetzt auch so ein bisschen vor, ja, weil sie sagen, jetzt sind wir nicht mehr da und jetzt haben wir den Hund, den wir nie haben durften. Und ja, und jetzt ist Oskar da und wir arbeiten, also es klingt immer ein bisschen komisch, wenn ich sage, wir arbeiten zusammen, aber wir sind zusammen in der Ausbildung zur tiergestützten psychotherapeutischen Arbeit und es ist schon sehr, sehr spannend, was Tiere an Energien wahrnehmen und auch an Beziehungen sozusagen auch nach außen tragen. Ja.
Kam denn der Wunsch nach einem Hund, weil du einen Therapiebegleiter haben wolltest oder war es einfach, ich möchte einen Hund haben und wäre cool, wenn er auch das kann?
Also ja, also es ist so ein bisschen eine Mischung. Eigentlich finde ich, sollten wir alle mit Tieren aufwachsen. So. Also ich finde halt diese Städte, wo man dann so in diesen Wohnungen ist irgendwie und dann gar keinen Kontakt mehr zu Tieren hat, ist natürlich eine Entwicklung, die auch damit zu tun hat, dass wir alle immer enger auf Räumen leben. Aber ich komme eigentlich ursprünglich aus Limburg und das ist sehr ländlich und ich bin quasi also neben Bauernhof aufgewachsen und mit Katzen und Hunden und ich wollte mal Bäuerin werden, bis ich dann verstanden habe, dass man Bauern heiraten muss, habe ich dann wieder verworfen. Also ich wollte einiges werden. Und insofern ist das eigentlich für mich so ein Wunsch gewesen, der schon immer da war. Und irgendwann war das ganz merkwürdig, da habe ich dann tatsächlich einen Hund vermisst, obwohl ich nie einen hatte. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und zu gucken und ich habe also auch eine Freundin, die auch eine tiergestützte Praxis hat und die hat mich da sehr inspiriert und meine andere Freundin hat auch 2 Hunde und so und da bin ich eh immer mit spazieren gegangen und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal, wie das ist und habe mich so ein bisschen vor der Verantwortung wieder gescheut, weil es ist ja auch schön, irgendwie jetzt einfach wegfahren zu können, spontan planen zu können, aber so, wenn man das erste Jahr rum hat, das ist halt wie mit Kindern, dann es ist auch alles eingespielt und es läuft super und ich bin total happy und Oskar ist einfach ja ganz, ganz wunderbare kleine Hundeseele.
Ja, ich bin auch mit Hunden aufgewachsen und ich finde allein, wie man spürt ja, dass er hier auf der Couch auch liegt und er bringt so eine Grundruhe irgendwie schon rein.
Ja, genau, schön. Ja.
Katja, ich habe dein Buch gelesen.
Das freut mich.
Und,
das letzte, ja?
Das letzte, die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung. Ich hatte das schon mal gelesen und habe es natürlich die letzten Tage nochmal genauer angeschaut. Ich empfehle das auch nochmal am Ende, weil es wirklich ganz, ganz toll ist. Ich bin aus diesem Buch so rausgegangen und dachte, krass, die Katja, die weiß alles, die zur Elternschaft, und die muss doch alles richtig machen. Und ich denke dann immer so drüber nach, wie oft gerätst du denn selbst an deine eigenen Grenzen in der Elternschaft?
Also das ist natürlich eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird.
Da dachte ich, stellst du einfach nochmal.
Genau. Also ich bin ja nicht mehr so wahnsinnig viel in der Öffentlichkeit, sodass es auch schon ein bisschen her ist, diese Frage. Aber natürlich stellen sich auch diese Frage Eltern, die hier in die Praxis kommen. Und ich finde auch, wenn ich in der Beraterrolle bin, ist natürlich mein Vorteil, dass ich auf ein System von außen gucken kann. Nicht, weil ich jetzt so wahnsinnig alles weiß und alles, es gibt ja auch nicht den richtigen Weg, sondern ich glaube, was ich ganz gut kann, ist auf Muster blicken und dann zu gucken, wie ist so ein Muster entstanden und zu verstehen, warum das Verhalten des Kindes so ist, wie es ist, und warum sich Eltern so verhalten, wie sie sich verhalten, das muss ich ja erstmal rausfinden, weil die haben ja schon Beziehungsmuster. Während wie Kinder funktionieren, habe ich jetzt dann schon in den letzten 25, 30 Jahren verstanden. Mhm. Ja. Und also deine Frage, natürlich habe ich wahnsinnig viel gelernt über meine eigenen Kinder und ich bin mit 20 schwanger geworden und ich habe es vorhin schon so ein bisschen, haben wir hinter den Kulissen hier geredet, mit 28 hatte ich 4 Kinder. Und das heißt ja jetzt nicht, dass ich alles weiß, so, sondern ich bin halt losgegangen, so wie ihr auch. Und Eltern werden, also man wird nicht Eltern, weil man Kinder hat, sondern weil man dann mit denen lebt und weil man ja die ganzen Wellenbewegungen mitmacht und weil man sich informiert auch. Und das war ein bisschen auch mein Glück, weil ich komme selbst aus einer Familie, wo Beziehung immer sehr autoritär im Grunde gelebt wurde, ja, in 70er Jahre. Und mein Vater ist Pfarrer gewesen, meine Mutter war Lehrerin, so ganz klassisch, ja. Und da ging es nicht so wahnsinnig viel darum, wie geht's dir und was willst du und so, sondern es war dann schon viel so dieser Mechanismus Gehorsamkeit, Unterwerfung, Anpassung, was nicht heißt, dass es nicht auch Liebevolles dazwischen gab, aber es gab eben auch so sehr klare, also Ohrfeigen oder sowas war einfach, gab's auch, ja. Und was ich schon verstanden habe, ist, dass wenn wir das nicht unterbrechen, ganz bewusst, dann geben wir das einfach weiter. Und ich hatte das große Glück, dass ich, als ich angefangen habe, Kinder zu bekommen, auch angefangen habe zu studieren, weil ich habe auch einen ganz krummen Weg. Ich habe mein Abendgymnasium gemacht, zweiter Bildungsweg, und habe quasi das erste Kind zwischen dem mündlichen und dem schriftlichen Abitur bekommen. Und habe dann direkt angefangen zu studieren, hatte dann das zweite Kind und habe einfach ganz, ganz viel gelesen über Entwicklungspsychologie, darüber, was wir einfach wissen, wie Menschen funktionieren. Also so funktional das jetzt klingt, ja. Und das ist natürlich sehr, sehr vielschichtig, aber es ist eben auch nicht so wahnsinnig kompliziert, sondern eher komplex, und trotzdem aber folgt das einem bestimmten Aufbau, einer bestimmten Logik, ja. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, und dann natürlich meine ganzen Therapieausbildungen und so weiter, wo man ja auch im Grunde gezwungen ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das mache ich eigentlich bis heute und finde das auch eigentlich das Schönste am Menschsein, dass es immer weitergeht, dass man immer mehr Dimensionen versteht, immer mehr Perspektiven bekommt. Ja. Und auch das Buch, was du jetzt erwähnt hast, da geht es mir ja um eine neue Perspektive auf Kinder, auf das, was Kinder sind, auf das, was Familie ist, was wir miteinander leben können. Und mir geht es nicht so sehr darum, dass wir die andere Perspektive verlieren oder verteufeln, sondern ich glaube, dieser Wechsel, also zu wissen, warum habe ich jetzt zum Beispiel diesen Impuls, und dann bewusst in eine andere Perspektive zu gehen, weil eigentlich nur dieser Wechsel ja weich macht und auch irgendwie Handlungsspielraum gibt. Ja, und insofern, nein, ich weiß nicht alles, das wäre auch ganz schlimm. Und manchmal, man weiß es ja auch immer erst im Nachhinein. Also wenn Eltern hier rausgehen und wir haben was entwickelt, dann ist immer, was nimmst du mit? Dann sind das Impulse, und dann geht's in die Umsetzung, und dann setzen die das um, so wie das für die passend ist oder wie das von der Konstellation her geht. Und dann kommen die wieder und dann gucken wir, was hat sich bewährt und was ist vielleicht auch schwierig und warum ist es schwierig. Und dann gucken wir wieder, wo können wir Schräubchen drehen. Und das ist eben oft am allerwenigsten bei den Kindern, sondern es ist immer bei dem, was wir gestalten. Es ist immer bei der Erwartung, die wir haben, und immer bei dem, wie Führung eigentlich aussieht.
Du beschreibst auch am Ende deines Buches sehr schön, dass man diese Reise, von der du sprichst, ja auch immer wieder neu erleben kann und sich eigentlich immer wieder in diesen Moment reinversetzen kann, diese Reise aktiv zu gestalten. Was mich irgendwie zu dieser Frage gebracht hat, das machst du ja dann auch in deiner eigenen Elternschaft. Was war der größte Unterschied in deiner Elternschaft zwischen deinem ersten und deinem vierten Sohn?
Also der größte Unterschied ist, glaube ich, gewesen, dass ich bei meinem ältesten Kind natürlich noch die Muster in mir hatte und noch nicht so reflektiert war und viel schneller laut geworden bin, viel weniger Verständnis gehabt habe für das, was da passiert. Ich habe danach gelesen, ja, und trotzdem gab es diese Impulse, dass ich dachte, wieso greift er jetzt nach der Steckdose, habe ich ihm 100 Mal gesagt, spreche ich Chinesisch oder ich habe es auch immer wieder, dass Eltern, gerade gestern war jemand da, hat die Mutter gesagt, so ja, der Kleine geht immer an die Plattensammlung, sollten wir die hochstellen, und das sind dann so Bilder, die mir dann auch einfallen, die ich eben bei meinem ersten Kind auch gar nicht so in der Vorstellung hatte, dass man eine Umgebung eben kindgerecht gestaltet im Sinne von, ich räume eben alles weg, was das Kind nicht haben soll, weil die Aufgabe eines Kindes mit nach dem ersten Lebensjahr ist, sich zu drehen, auf die Beine zu stellen, loszugehen, zu erforschen. Und wenn ich dann einen Raum habe, wo eigentlich gar nichts erforscht werden darf, weil alles gefährlich ist, dann mache ich mir ja das Leben selbst schwer. Ja. Und das war eigentlich so der größte Perspektivwechsel. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann auch in dieser Zeit, als mein Kind so nach dem ersten Lebensjahr war, da geht es ja eigentlich auch erst los, ne? Weil das erste Lebensjahr ist irgendwie, da hast du das Kind nah bei dir und du bist noch so ganz auch körperlich mit dem Kind verbunden. Das macht auch noch nicht so viel, in Anführungsstrichen, verkehrt, ja, also widerspricht noch nicht so viel. Aber dann fangen die ja an, das kennt ihr ja bestimmt auch, ne? Dass sie dann irgendwie sagen, nein, Mama, oder will ich nicht, oder dass sie sich verweigern. Und dann wird es halt schwierig, dann gibt es Konflikte, dann will man das Gegenteil von dem, was das Kind will, oder umgekehrt. Und dann an so einer Stelle zu verstehen, das war eigentlich mein größter Perspektivwechsel, der dann auch für die ganze Mutterschaft entscheidend war, zu verstehen, dass das Kind nicht gegen mich ist. Also es ist kein Kampf irgendwie entsteht, weil das Kind böse ist, ungehorsam ist, mich ärgern will, sondern dass das eine Idee ist, aus der Kindheit, dass wenn es Konflikte gibt, dann ist Kampf angesagt, ja. Und das zu verstehen und bewusst zu verändern und dann eben also auch wirklich in so eine Leichtigkeit zu kommen und die Dinge so zu nehmen, wie sie eben sind, und sich da ein Stück zu entspannen, weil wenn du weißt, das Kind tut was für sich und gar nicht gegen dich, dann ist ja ein kompletter Perspektivwechsel, ja.
Das fand ich, den Satz habe ich mir auch mehrfach rot angestrichen in deinem Buch. Ich fand ihn so schön. Ja. Das Kind macht nichts gegen dich, sondern für sich. Finde ich einen wunderschönen Satz, was so ein richtiger Aha-Moment war beim Lesen.
Aber das muss man eben auch verstehen. Das merke ich auch jetzt erst. Ich meine, was du auch sagst, die ersten Impulse sind halt da. Mhm. Wenn mein Kind mich irgendwie haut oder was, dann ist die erste, was hast du da gerade? Und man muss sich dann eben, wie du sagst, die Perspektive wechseln. Aber es ist ja dann natürlich, muss man echt hart daran arbeiten, das nicht persönlich zu nehmen, so emotional.
Wie seid ihr denn aufgewachsen? Also darf ich das fragen?
Ja, naja, ich ganz viel, also hatte einen sehr harten Vater. Also ich bin mittlerweile super, super eng und super gute Beziehung. Ich würde sagen, wir sind richtig gute Freunde irgendwie heutzutage. Früher war er aber sehr hart, super streng. Und ich bin immer zu meiner Oma geflüchtet und habe mich da, weil die ganz lieb war. Und meine Mama war auch super sweet. Aber es war schon streng, sehr streng. Und das will ich natürlich irgendwie anders machen.
Ja.
Und ich merke aber trotzdem krass, okay, jetzt verstehe ich irgendwie ein bisschen mehr, warum man früher so war, weil es eben diese Perspektivwechsel irgendwie nicht gab. Aber dieser Impuls, der dann damals ausgelebt wurde, ist natürlich verstehen irgendwo.
Ja, ich verstehe ihn natürlich auch sozusagen aus der Entwicklung raus. Ich glaube, das, was du beschreibst, auch mit streng, ja, ist ja im Grunde, dass wir das Gefühl haben, dann der Erwachsene, der eigentlich ja uns begleiten sollte, in einer Situation, wo wir ja selbst in Not sind und wo wir starke Gefühle haben, wo wir nicht wissen, wohin mit uns, dass da so eine Härte dann ist und die macht eine Trennung. Ja, und das ist eigentlich das, was dann eben auch in uns passiert, dass wir ja, das ist die Gefahr eben, wenn wir harte Bezugspersonen haben, ist ja auch in der Kita oder in der Schule so, dass wir halt das Vertrauen halt weggeht und die Verbindung weggeht und dass wir auch in uns dann die Verbindung zum Gefühl verlieren, weil wir merken, eine Trauer, eine Angst, eine Wut darf nicht sein und wir müssen uns irgendwie anpassen und das ist halt ein sehr kognitiver Prozess, ja, und das ist eigentlich mein Anliegen, dass wir das schaffen, mehr wieder mit Kindern zu sein und die Gefühle, die Kinder eben haben, dieses emotionale System mit reinzunehmen, weil wir nehmen unser ganzes Leben mit Gefühlen wahr. Das alles andere ist Schwarz-Weiß-Bild. Ja, so. Also Schwarz-Weiß-Bilder können auch wunderschön sein und trotzdem sind sie eben schwarz-weiß und das Leben ist eben bunt und ich kann nur auch wirklich eine Freude empfinden, wenn ich auch einen Zugang zu meinem Schmerz habe, wenn ich auch einen Zugang zu meiner Wut habe. Und wenn das abgekoppelt werden muss, weil ich verstehe, meine Gefühle sind zu viel, die gehören hier nicht hin, dann bin ich halt sehr, sehr früh mit sehr starken Gefühlen alleine und ich koppel das ab. Und jetzt kommt's, dann ist es so, dass diese ganzen Gefühle, die ich als Kind ja abkoppeln musste, aber die Energie, also Gefühle sind ja Energie, die bleiben in mir. Und das sind die Impulse, von denen wir die ganze Zeit reden, die dann eben in Situationen, wenn wir mit unseren Kindern zusammen sind und da denken so, oh, der haut mich, wieso das denn, ja, dann hat das mit dem Moment gar nicht so viel zu tun, sondern dann hat die Energie, die dann kommt und die Wucht und die Intensität sehr viel auch oft mit Situationen zu tun, die wir als Kind erlebt haben. Mhm. Und das zu verstehen und so zu sortieren eigentlich auch, das ist auch meine Arbeit mit den Eltern, zu sortieren, was ist eigentlich ein altes Gefühl, was denke ich dabei, wie kann ich kognitiv in Perspektivwechsel kommen, aber dann auch beim Kind mitfühlen, ohne dass meine eigenen Gefühle dazwischen kommen.
Um genau bei diesem Moment kurz zu bleiben, wie du wirst wahrscheinlich sagen, es kommt auf, könnte ich mir vorstellen, es kommt natürlich sehr stark dann immer auch auf die Situation an und es gibt wahrscheinlich verschiedene Werkzeuge, aber gerade dieser Moment, wo vielleicht die Aktion des Kindes ein triggerndes Gefühl bei einem selbst auslöst und man denkt, oh krass, jetzt reagierst du aber besonders emotional auf genau diesen Moment. Bei mir war das zum Beispiel in den ersten Jahren sehr stark, wenn unsere Tochter sehr laut geschrien hat. Irgendwie hat das bei mir auf jeden Fall verglichen mit meiner Freundin Fine mehr ausgelöst, als gerade das Baby, unsere Tochter noch ganz klein war. Und ich habe mich dann auch immer gefragt, wie komme ich jetzt sozusagen im Moment des sich triggernden Gefühls aus dieser Situation am besten raus? Was rätst du da den Eltern, die zu dir kommen?
Also ich rate ja im Grunde gar nicht. Also ich raten ist irgendwie so sehr, also Ratschlag ist ja auch schon mal, da steckt ja schon ganz viel Wucht eigentlich drin. Ja. Deswegen, ich versuche erstmal zu verstehen, was die Gedanken sind. Also das wäre jetzt interessant zu wissen, ob du mehr darüber weißt, was in diesen Situationen in dir passiert. Und wenn wir das wissen, dann gibt es natürlich auch bestimmte körperliche Reaktionen, die einfach ablaufen. Ja, also dass eben eine sehr starke Emotion bei dir kommt, die über eine Kognition, weil so eine hohe Erregung im Körper ist, nicht zu halten ist. Und was dann eine gute Möglichkeit ist, ist einen Raum zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion. Also zwischen dem, was im Außen passiert und deiner Reaktion darauf. Und das kann man machen, indem man eben eine ganz starke Selbstbeobachtung macht, eine ganz intensive, und zwar nicht nur in den Momenten, wo es halt dann auch so schwierig ist, weil da bist du ja schon so in der Spirale ganz oben und siehst schon rot, sondern vorher. Also es gibt in unserem Leben ganz viele Momente, die wir regulieren, und bis wir dann, also von 0 auf 100 fühlt sich zwar an von 0 auf 100, ist aber oft gar nicht von 0 auf 100, sondern wir sind dann schon bei 80. Ja, und diese Null fühlt sich nur so an, weil wir vorher alles wegdrücken, weil wir nicht sagen, hey, das ärgert mich, oder weil wir schon 5-mal nachgegeben haben, oder weil wir vom Job kommen und gerade nicht im Moment sind und nicht geatmet haben, so. Und Atem ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir immer wieder den Atem nutzen, vorher schon, bevor wir in diese Höhen kommen, um wieder zu gucken, wo bin ich gerade, was mache ich gerade, ein Bewusstsein zu schaffen von, ich komme gerade nach Hause, Bewusstsein zu schaffen, wie geht's dem Kind gerade, also mehr in eine bewusste Haltung zu kommen.
Dass man vorher schon sehr bewusst atmet, sich darauf konzentriert.
Und immer wieder runterfährt. Also es gibt ja in diesem Buch auch dieses Thermostat sozusagen, das Stressthermometer, wo man so ein bisschen auch sieht und auch körperliche Reaktionen. Ich arbeite ja auch gerne mit dem Körper. Also Kognition, Emotion und Körper gehören zusammen, dieses Dreigestirn, und zu spüren, wie geht's mir eigentlich gerade. Ich merke das auch, wenn ich jetzt hier mit euch sitze und mir die Hand hier auf die Brust lege und sage, wie geht's mir eigentlich gerade, merke ich, dass meine Beine sich entspannen. So einfach, weil ich mit dem Bewusstsein in meinen Körper gehe und ein bisschen mehr mich darauf konzentriere. Ich merke auch, jetzt habe ich nochmal geatmet und werde ein bisschen ruhiger. Und diese Zeit nehmen wir uns eben oft nicht, weil natürlich mit Kindern und Job und Leben eine wahnsinnige Gleichzeitigkeit da ist, die dann eben dazu führt, dass wir in eine wahnsinnig hohe Erregung schon kommen und dieses ganze Leben mit einer hohen Erregung machen.
Aber es ist halt auch manchmal super, in der Theorie ja voll gut und auch oft anwendbar, aber zum Beispiel, was auch viele Zuhörerinnen geschrieben haben, die Situation beispielhaft morgens losgehen.
Ja.
Termin, Stress, klar, in der Theorie, jetzt mal durchatmen, wir kriegen es alle hin, aber man muss ja ab und zu oder regelmäßig dann auch doch los, und wenn sich das Kind querstellt, wie handelt man dann so eine Situation, wo man eigentlich so einen Stress hat und los will? Weil selbst wenn man sich dann entspannt, führt es ja nicht zwingend zu einer Motivation beim Kind, dass wir jetzt wirklich losgehen.
Erstens das und zweitens, es gibt ja nicht eine Sache, die dazu führt, dass alles klappt, so, sondern das sind eben ganz viele verschiedene Dinge. Und natürlich ist eine Organisation im Außen, also wenn du jetzt sagst, es ist der Morgen, Termin, ich muss los, Stress. Ja, das ist ja nicht automatisch so. Sondern, also erstmal morgens und Termin heißt ja nicht gleich automatisch Stress, aber das passiert in unserem Kopf so, weil wir eine bestimmte Organisation haben. Also weil wir vielleicht zu spät aufstehen oder weil wir, weiß ich nicht, zuerst frühstücken, anstatt die Kinder erst anzuziehen. Also es gibt ganz viele kleine Dinge, die man sich angucken kann und die in sich oft unlogisch sind von der Führung her. Also als allererstes muss man sich mal klar machen, dass Termine am Morgen ja für alle nervig sind. Also nervig im Sinne von Kinder stehen auf, waren die ganze Nacht für sich und sollen dann aufwachen, um sich direkt wieder zu trennen. Also entweder müssen wir zum Termin oder sie müssen wahrscheinlich vorher noch in die Kita oder Schule oder so. Und das ist ja schon total gegenläufig. Ja, also alleine das ist schon keine gute Situation. Und wenn man aber dafür ein Verständnis hat, dann kann man ja auch den Morgen entsprechend gestalten. Also ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Als wir mit den 4 Kindern nach Berlin gezogen sind, haben wir hier für alle Kinder sofort Kita-Plätze gehabt. Ja, das ist jetzt, glaube ich, heute wieder anders. Aber damals war das, ja, aber das heißt ja nicht, dass das eine gute Betreuung ist, ne? Ja. Also da ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber was ich damit sagen will, war, dass ich dachte, ach, das ist ja super, sehr effizient, ja. Kann ich ein bisschen länger schlafen, habe die alle zum Frühstück angemeldet und dachte, irgendwie morgens schön in die Schüchchen stellen, ab in die Kita und dann kann ich schön arbeiten. Das hat mal original gar nicht geklappt.
Ja.
Also obwohl es sich so anhört, als ob es eigentlich, ne, und die Kinder waren jetzt auch noch gefühlt gar nicht richtig wach, weil es war so früh. Ich musste 8 arbeiten, 7:15 bin ich aus dem Haus und habe die dann da abgegeben. Aber die Kinder haben da total gebremst und zu Recht, weil wir hatten gar keine Zeit. Und das, was wir dann gemacht haben, also wir haben uns das genau angeguckt, ich habe auch geguckt, was ist eigentlich mein Bedürfnis und ich will ja mein Leben nicht betreiben und ich will ja nicht von einem Termin zum nächsten hetzen, sondern ich will ja leben irgendwie auch. Und wir sind dann eben immer 4:45 aufgestanden und haben den Tisch gedeckt, haben Kakao gemacht, haben eine Kerze auf den Tisch gestellt, haben die Kinder an den Tisch geholt, haben die in Ruhe angezogen. Wir haben natürlich schon auch eine enge Führung gehabt oder eine bestimmte Führung gehabt, ne, weil morgens spielen macht halt keinen Sinn, weil wir setzen uns auch nicht hin und zocken morgens, weil dann fährt unser System runter und wir beschäftigen uns mit ganz anderen Sachen. Aber Führung heißt ja auch, einen Fokus zu haben auf etwas, ja. Und wenn wir morgens aufstehen und den Fokus zum Beispiel auf das Frühstück haben, dann können wir alles andere sozusagen so legen, wie wir es brauchen. Und es macht ja keinen Sinn, aufzustehen und zum Frühstück zu gehen im Schlafanzug und dann wieder zurück ins Schlafzimmer zu gehen und sich dann anzuziehen. Zum Beispiel. Das hatte bei uns keinen Sinn gemacht. Ja. Gibt jetzt auch wieder Situationen, da sagen Eltern, das ist für mich in Ordnung. Deswegen ist, ich sage jetzt nicht, das ist nicht sinnvoll. Für uns war es nicht sinnvoll, weil es war wie so ein Weg, den wir dann abgegangen sind. Und natürlich fällt eine Milch um. Und natürlich hat jemand schlecht geträumt. Natürlich will jemand nicht aus dem Haus. Und trotzdem ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? Wie viel Raum gebe ich in welcher Form dafür und wie viel Zeit habe ich da eingeplant und stelle ich in Frage, dass wir jetzt alle aus dem Haus gehen oder sage ich, ach, du hast heute keine Lust zur Kita zu gehen, das kann ich gut verstehen. Ich finde es heute auch schwer, es ist dunkel irgendwie und was machen wir danach und vielleicht setzen wir noch den Teddy an die Tür, der sagt auf Wiedersehen. Und in der Regel ist es so, eben wenn die Kinder nicht gegen uns sind, also wenn kein Kampf da ist, dass die Kinder ja wahnsinnig loyal sind. Sonst würden die ja nicht aus dem Haus gehen und sich wieder trennen. Ja. Und dieses Verständnis zu haben und gleichzeitig nach vorne zu gehen und zu führen und eben ja auch Gefühlen einen Raum zu geben, ohne Angst zu haben, dass es zu groß wird, klingt, ich sehe schon Hannes wieder, guckt mich wieder an und nickt mit dem Kopf, aber es ist in der Theorie, klingt es so leicht und natürlich gab es diverse Morgende, wo das dann auch anstrengender war oder wo ich irgendwie auch gedacht habe, ups, das ist jetzt gerade ein kleiner Felsblock, der mir da vor die Füße fällt, weiß ich nicht, ob ich gut rüberkomme. Und trotzdem in den meisten Fällen hat es eben damit zu tun, auch zuversichtlich nach vorne zu gehen und kurz innezuhalten, kurz zu fragen, was ist denn gerade? Ach, du hast dich geärgert, dann machen wir das und wir spielen nachher und wir lesen noch ein Buch und immer wieder auch zu justieren, weil Familie ist ja auch nichts Statisches, verändert sich ja. Ja, also die Kinder waren mal 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8 und dann hat sich's verschoben so. Und es ist dann so viel Bewegung auch in den Entwicklungsstufen, dass man immer wieder anpassen muss. Lese ich jetzt das Buch vorher, lese ich es danach? Wann gehe ich Zähne putzen? Geht der Große noch mit oder nicht? Also man muss eigentlich ständig quasi den Weg, die Reise, ja. Mhm. Das kann man sich ja vorstellen wie eine Lebensreise. Man kann sich es aber auch vorstellen wie eine Familienreise durch Familienleben, aber man kann sich es auch jeden Tag vorstellen. Mhm. Ja, und wir gehen ja jeden Tag im Grunde Stationen ab und haben Rituale und wie wir die gestalten, darum geht es ja eigentlich. Nicht so sehr was, sondern wie wir es tun.
Hm. Bei uns war es eine Zeit lang immer und mit unserer Tochter kompliziert, dass sie abends von allein dass wir sie ins Bad begleiten, dass sie Zähne putzt, diese Abendroutine einzuleiten. Und ich hatte dann ab und zu auch dann den Gedanken, oh, ich habe jetzt irgendwie keine Lust auf Stress jetzt gerade. Und was mir da geholfen hat, war dann dieser Gedanke, naja, es hat ja eigentlich noch nie nicht geklappt. Mhm. Also unsere Tochter lag jeden Abend bis jetzt, seitdem sie auf der Welt ist, im Bett, hat immer eigentlich fast Zähne geputzt. Mir hat es immer total geholfen. Ja, das wollte ich eben nur mal dir als Tipp mitgeben.
Das ist ja nett, danke.
Aber ich muss sagen, ich habe heute auch, wir haben es heute auch anders gemacht, weil mein Sohn, wenn er aufsteht, ist sofort Hunger. Da geht kein Weg dran vorbei. Und dann sitzt er und hört ab und zu noch ein bisschen Tonybox oder spielt irgendwas. Und heute habe ich es aber geschafft, ihn quasi nach dem Essen zum Anziehen zu bewegen. Ich habe die Kackapause genutzt.
Also ihr macht es auch andersrum, ja.
Genau, er will erstmal essen und dann spielt er eigentlich und dann vorm Losgehen müssen wir ihn anziehen. Das ist dann der Stresspunkt oft. Mhm. Und heute weißt du, komm, wenn du jetzt auf Toilette musst, dann ziehe ich dich gleich an. Und dann hat er noch eine halbe Stunde gehabt, um mit sich irgendwie zu sein oder mit uns zu sein. Und das war dann super
angezogen
easy.
Dann?
Angezogen, ja. Und das war ein easy Abgang. Mhm. So. Man muss ab und zu natürlich noch das Bett reinkommen, wenn es als erster angezogen spielen. Ja. Aber gut.
Ja, das, man fühlt sich manchmal so ein bisschen manipulativ an der Stelle.
Ja.
Aber das, was du sagst, ist halt interessant, weil das Anziehen, kannst du dir vorstellen, auch mit 4 Kindern, ist also Arbeit, ja. Das, also Arbeit im Sinne von, das ist Beziehungsarbeit, das ist irgendwann mal, kannst du mir helfen, dann weiß ich, der Große kann das eigentlich, aber der will nochmal einen Schluck Mama haben. Hm. Also nochmal eine Beziehung kurz, nochmal einen Körperkontakt, ja, nochmal einen Blickkontakt, nochmal das Gefühl, ich bin wertvoll, ich bin gesehen, bevor ich dann irgendwie in einen 8-Stunden-Tag gehe, ja, und wir uns erst am Nachmittag wiedersehen. Und deswegen habe ich eben für mich gemerkt, dass es für mich weniger anstrengend ist oder weniger holprig ist, dann wenn ich das direkt danach mache, nach dem Aufstehen, dass wir direkt sozusagen sagen, wir gehen in die Kleidung, weil dann ist schon mal eine ganze Menge geschafft. Dann gibt es zwar immer noch irgendwie Zähneputzen, ist dann halt so das Letzte, ne, was man halt nach dem Frühstück dann macht. Und dann wissen die Kinder, das ist wie so ein Absprung, jetzt müssen wir uns trennen, jetzt geht's irgendwie raus. Aber das ist dann irgendwie weniger Stress gewesen, als dann nochmal die Rolle rückwärts und dann nochmal anziehen und dann alle anziehen und Chaos und dann eben im Zimmer mit allen Spielsachen und so und nein, du bleibst jetzt hier und nicht mehr spielen und so. Da bist du ja viel beschäftigt oder ich war viel beschäftigt, damit dann auch oft Nein zu sagen und das ist dann morgens nicht so gut, wenn es der Tag gleich anfängt mit Nein, 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 Nein.
Mhm. Aber mit 4 ist natürlich schon krass.
Ich wollte gerade fragen, ist denn 4 Kinder zu haben 4-mal mehr oder ist das dann irgendwann
nur 3,2-mal?
Nur 3,2, das ist echt eine gute Frage. Also ich habe immer, also es ist eine kleine Reisegruppe.
Ja.
Ja, also das ist wirklich so, am Abend habe ich immer, und ich habe auch meinen Mann noch im Ohr, der immer gesagt hat, irgendwie Reisegruppe Saalfrank, bitte Richtung Bad. Ja, das war so bei uns so ein geflügeltes Wort. Und dann kamen wir uns echt immer so vor, wer geht jetzt ins Bad mit denen, vorne einer, hinten einer und gucken, dass keiner ausschert. Ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt mit den Augenzwinkern. Aber ich glaube, es sind mehr Seelen, mehr Seelchen und es ist mehr Kümmern und es ist mehr Aufmerksamkeit, schwebende Aufmerksamkeit und mehr Zuwendung, was natürlich auch Zeit und Energie nimmt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es absolut notwendig ist, sich natürlich damit zu beschäftigen. Ja, also ich denke so, man kann sich das vielleicht vorstellen, wenn man eine Stadtführung macht und man hat irgendwie einen dabei, dann ist es nicht so schlimm, wenn man sagt, oh, jetzt hat das Museum zu, dann gehen wir jetzt erst was essen und wir gehen danach dann irgendwie ins Museum und dann auf den Platz oder so. Das kann man viel schneller absprechen. Aber wenn man eine Reisegruppe von 20 Leuten dabei hat, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man einen guten Plan hat als jemand, der halt führt. Mhm. Und da kann man, glaube ich, nicht so leicht umplanen. Das heißt, man muss viel mehr antizipieren, man muss viel genauer gucken. Und ich glaube, das ist einfach ein Vorteil gewesen, weil dadurch habe ich die Möglichkeit gehabt, immer wieder zu gucken, was will ich eigentlich, warum mache ich das und warum funktioniert es an der Stelle und warum funktioniert es da nicht. Und man ist einfach reflektierter, glaube ich, oder gezwungen, reflektierter zu sein. Hm. Und als wir ein Kind nur hatten, klar, den haben wir dann auch mitgenommen, da waren wir gar nicht so konsequent mit uns selbst. Dann sind wir, was weiß ich, halt anstatt um 6 nach Hause, sind wir halt um 8 nach Hause. Ist nicht so schlimm, mal eins kriegst du irgendwie immer ins Bett, wie du sagst, die liegen halt am Schluss dann, ja. Aber mit 4, das halt nochmal so eine richtige Abendrunde. Musst du halt wollen, wenn du dann sagst, ich gehe 2 Stunden später. Ja.
Ja, ja. Das ist schon krass.
Und ja, wenn ihr hier rausgeht, habt ihr gar keine Lust mehr auf Kinder wahrscheinlich.
Nein, wir waren 2 und dabei soll es auch bleiben. Wir haben mussten uns auch ein bisschen durchringen. Nee, wir wollten eigentlich unbedingt 2, aber es war, wie Niklas sagte, auch, man hat sich irgendwie gut eingegroovt. Mhm. Und das erste Jahr ist für uns jetzt keine, auch sowohl für Fanny als auch für mich, keine große Freude. Mhm. So. Eher eine Belastung. Es ist natürlich auch total schön. Ich genieße es sehr, aber es ist natürlich auch ein Kampf. Sie schläft ganz schlecht und das war irgendwie auch zu erwarten, weil beim ersten Kind war es auch so. Und danach freuen wir uns drauf. Aber dann hatten wir ein bisschen Angst davor. Respekt, sag ich mal so. Aber es ist schön, dass wir es gemacht haben. Und Niklas ist ja...
Da arbeitest du noch dran.
Da arbeitet dran. Das wäre natürlich auch eine schöne Ergänzung für euch, aber auch für uns. Und unsere Tochter braucht natürlich auch einen kleinen Spielgefährtin oder Spielgefährtin.
Ich weiß sehr zu schätzen, dass du uns diese Tipps gibst.
Das glaube ich. Ich glaube, es ist auch für dich schön, wenn ich das immer wieder wiederhole. Das ist ganz angenehm.
Ja, er strahlt auch, ja. Also ich glaube, einige Sachen können leichter werden. Und ein paar Sachen potenzieren sich natürlich auch. Ja. Und ich fand irgendwie so diesen Sprung von einem Kind zum zweiten fast noch mal bemerkenswerter als dann alles, was dann so nachkam. So, das war dann halt so, da hast du einen Rhythmus und du hast Rituale und dann, also da, wo 2 Kinder groß werden, werden auch 3 und 4 groß. Ja, so.
Aber das Ding ist ja, es ist wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier loslaufe Richtung, weiß ich nicht, Fernsehturm, dann kenne ich den Weg noch nicht und denke so, geil, gucken, was jetzt hier kommt. Und so ist es beim ersten Kind. Man erfährt das auf dem Weg, weil man nicht weiß, was einen erwartet. Und beim zweiten wussten wir genau, ah, das kommt wieder und das wird wieder so und wenig Schlaf und Stress. Da weiß man es, das fällt dann eben schwerer.
Ja.
Vom Gefühl. Also ich finde, also, ich laufe ungern Strecken, ja, wo ich weiß, jeden Winkel kenne.
Du könntest ja auch sagen, jetzt, also beim ersten Mal bin ich auch einen komischen Umweg gelaufen irgendwie. Und da bin ich an der Stelle irgendwie rübergegangen, wo ich dann Stress auf der Straße hatte oder was weiß ich, wo dir irgendwas begegnet ist, wo du sagst, wenn ich den Weg nochmal gehe, kann ich es auch anders machen.
Voll, aber ich rede jetzt, also ich finde, man entdeckt Neues, man lässt einfach auf sich zukommen und ich weiß nicht, oh ja, in 1 Kilometer kommt die Stelle erst und dann sind es nochmal 3 Kilometer, sondern man ist so unbedarft oft. Mhm. Und ich muss sagen, das hat jetzt auch Vorteile. Ich habe auch jetzt natürlich Elternzeit und kann es viel intensiver erleben. Ich genieße das viel mehr, ich saug es viel mehr auf. Aber der Respekt war schon größer jetzt vom zweiten Kind.
Mhm. Ja, man weiß, was auf einen zukommt. Ich glaube, ja, das meinst du, ne?
Genau.
Ja, ja, und ich meine, ich kann jetzt hier entspannt sitzen, ja, weil meine Kinder wirklich groß sind. Ja, genau. Und ich kann im Nachhinein eben auch sagen, dass, ne, was ich in dem Buch geschrieben habe, das funktioniert. Also bindungs- und beziehungsorientiert, dieses sich Raum zu geben, auch für Gefühle innezuhalten. Das heißt nicht, dass immer alles super läuft und dass ich alles richtig gemacht habe im Sinne von richtig oder falsch. Aber diesen Weg zum Fernsehturm, den bin ich also mehrfach gegangen und noch mehr. Aber dieser Schlafmangel, das ist was, da kommt man halt, glaube ich, auch nicht so richtig rum. Und das, da gebe ich dir völlig recht. Und da ist ja das erste Jahr das eine, aber dann eigentlich ja bis zum 3., 4. Jahr. Sorry.
Naja.
Und so dieses, also das davor hatte ich auch immer richtig Respekt. Und da hatte ich aber Glück, weil ich schlafe wahnsinnig gerne und ich bin auch nicht gut, wenn ich nicht gut geschlafen habe oder nicht geschlafen habe oder nur eine Zeit lang, also man kann es ja nur eine Zeit lang machen, aber das ist ja, ich habe heute noch manchmal das Gefühl, 20 Jahre Schlafmangel, ich hole es immer noch auf. Und da hatte ich aber eben Glück, weil mein Mann da anders war, also der ist gerne früh aufgestanden und ist dann mit den Kindern auf dem Markt oder so und ich konnte dann ausschlafen, aber man ist eben in so einem sehr unregulierten Zustand, wenn man unausgeschlafen ist und da habt ihr völlig recht, die alle Sachen, die wir in der Theorie besprechen, sind dann natürlich schwierig, wenn man unausgeschlafen ist, weil man eben ums Überleben kämpft, also man kann keinen Kunstschwimmen machen, wenn man überhaupt zuerst mal nur Schwimmzüge braucht, um über Wasser zu bleiben, ja, das funktioniert dann nicht. Und dann eben zu gucken, wie kann ich das so organisieren, dass ich auch mal wieder schlafen kann, dass ich irgendwie, also ich habe ja wirklich dann auch mir mittags die Zeit genommen und wenn es nur 20 Minuten war oder eine halbe Stunde, wirklich zu schlafen. Also es hat auch keine 10 Sekunden gedauert, bis ich eingeschlafen bin. Ich war einfach so müde. Das
ist eine große Kunst.
Ja. Ja, aber das, also ich wusste einfach, was passiert am Nachmittag und das ist nicht schön. Für keinen. Ja.
Voll.
Ja.
Hattest du was? Sonst würde ich mal noch eine.
Ich habe noch ein paar Fragen im Gepäck, aber du kannst gern.
Okay, ich wollte eine kleine Schleife nämlich drehen und zwar: jetzt ist das Kind, mein großer Sohn wird jetzt irgendwie im Sommer 5 und man kann immer besser mit ihm kommunizieren. Er versteht auch dies und das. Und wir als Eltern nutzen ja, versucht das abzustellen, aber diese Sätze: ey, wenn du nicht jetzt. Dann. So, und ich freue mich auch auf die Zeit, wenn der größer, wenn die beiden größer sind und man mit ihnen irgendwie reden kann und irgendwie diskutieren kann und sie ihre Emotionen natürlich noch besser ausdrücken können. Und da frage ich mich dann, wie ist das eigentlich in der heutigen Zeit mit so Sachen wie zum Beispiel Hausarrest oder Bestrafung, wenn die Kinder irgendwie das viel mehr greifen können, wie ist das eigentlich, wie sollte man da umgehen? Ist Bestrafung überhaupt noch ein gutes, adäquates Mittel heutzutage? Oder geht's nicht besser?
Habt ihr denn mein anderes Buch auch gelesen?
Ich noch nicht.
Ja, das empfehle ich gerne auch nochmal. Das heißt nämlich Kindheit ohne Strafen. Mhm. Was eigentlich schon eine Antwort ist auf deine Frage, wie sollte man es heute machen? Also man hätte es auch damals nicht machen sollen. Wir wissen einfach heute, also zwei Sachen. Natürlich ist die Frage, wie führen wir und wie können wir die Kinder so führen, dass sie maximal gesund psychisch und physisch bleiben und sind und auf der anderen Seite eben auch eine Führung haben, ein Leben haben, wo wir die Kinder zum Anziehen kriegen, wo wir eben durchs Leben gehen, ja, also wo wir in einer guten Beziehung sind. Da sage ich auch gleich nochmal was zu. Aber erstmal zu wissen, dass Strafen wirklich schädlich sind und dass die eben genau das machen, was wir am Anfang auch besprochen haben, nämlich das emotionale System abtrennen. Und ich habe da so eine kleine Formel, ja, weil wir wissen heute aus der Forschung einfach, aus der Säuglingsforschung, Bindungsforschung, aus der Evolutionsbiologie, aus der Neurologie. Also wir haben ganz viele verschiedene Wissenschaften, die uns erzählen, dass es wichtig ist, dass wir Zugänge zu unserem emotionalen System haben, weil wir nur im Gesamten gut funktionieren. Und das, was passiert ist, wenn wir Strafen erleben, ist eine Demütigung. Und diese Demütigung führt zu einem Dauerschmerz. Und wir können heute messen im Gehirn diesen Bereich, wo der Schmerz stattfindet. Das ist der gleiche Bereich, wo körperlicher Schmerz stattfindet. Das finde ich sehr, sehr interessant. Also Demütigung heißt Abwertung, Kleinmachen, Ausschluss, ne? Also in eine Ohnmacht bringen einen anderen und damit eine Demütigung zu vollziehen. Und diese dauerhafte Demütigung, also wenn das eine Atmosphäre ist, in der eben Kinder groß werden. Ich spreche jetzt nicht davon, dass man sich mal ärgert und dass das mal passiert. Und die Frage ist auch, wie repariere ich das dann wieder in der Beziehung? Ich spreche wirklich von einer dauerhaften Atmosphäre, in der strafende Maßnahmen, strafende Mechanismen stattfinden, wie zum Beispiel das Schulsystem. Ja. Ja, das müssen wir einfach sagen heute. Es wird an ganz vielen Schulen weiterhin mit diesem System gearbeitet. Dann sind die Kinder schon größer und sie haben, wenn es gut läuft, auch zu Hause andere Erfahrungen. Und trotzdem passiert dieser Dauerschmerz, ja, im Gehirn. Ich bin nichts wert, ich bin klein. Und was dann passiert ist, dass unser System sich quasi selbstständig macht. Also wenn wir im Außen diese Demütigung, diesen Schmerz nicht abstellen können, dann macht unser System das, was sehr effizient arbeitet, ja, dann stellt es das im Inneren ab, weil dieser Druck nicht auszuhalten ist. Dieser Schmerz macht Druck und der ist nicht auszuhalten. Und wenn er im Außen nicht abzustellen ist, stellt es im Innen ab, unser System. Und das heißt eben, ich entkopple oder ich bekomme meine Zugänge zu diesem Schmerz ein Stück entkoppelt. Und dieser Bereich des Schmerzes liegt aber im emotionalen System. Das heißt, ich verliere gleichzeitig den Zugang zu all meinen Gefühlen unter Umständen und vor allen Dingen zur Empathie. Das heißt, ich werde hart. Ja, ich fühle nicht mehr mit. Und das ist der Punkt, weshalb eben viele auch aus der anderen Generation oder Menschen, die das erlebt haben, sagen, es hat mir ja auch nichts geschadet. Bin auch groß geworden. Ja. Weil wenn wir fühlen könnten, was es mit Kindern macht, was es mit dem anderen macht, den wir machtvoll ins Zimmer schicken, den wir hauen, den wir strafen, den wir ausschließen, dann würden wir es ja selbst gar nicht aushalten. Mhm. Also wir wollen den anderen ja nicht wehtun. Es ist ja wie eine seelische Ohrfeige im Grunde.
Ja. Mhm. Voll.
Und weil wir das heute wissen, plädiere ich dafür, dass wir dieses Wissen nutzen und bin auch nach wie vor immer wieder ein bisschen ratlos und auch fassungslos, dass es nicht angekommen ist. Wir haben kein Wissensproblem, sondern wir haben echt ein Umsetzungsproblem. Mhm. Und auch das, glaube ich, hat damit zu tun, dass die Gesellschaft, ich wage jetzt mal die These, ohne dass ich glaube, dass es eine Verschwörung ist. Ich glaube, es ist sehr menschlich, aber in den Systemen herrscht auch Ohnmacht. Und es diese Ohnmacht macht Angst. Also ich verliere die Kontrolle. Und aus der Sorge, aus der Angst, Kontrolle zu verlieren, gehen wir wieder in die Kontrolle rein. Und diese Kontrolle heißt eben, du machst das, was ich möchte. Und es gibt das Ampelsystem und es gibt ein Bewertungssystem und es gibt Macht und es gibt Anpassungsprozesse und es wird auf das Verhalten geguckt und eben weniger auf Emotionen, die eben auch unter Umständen bedeuten, wir müssen uns mit uns auseinandersetzen und können nicht nur sagen, weil du so bist, wie du bist, geht's mir schlecht. Ja,
ja. Nee, voll. Ich finde es auch, das ist auch, haben wir in der Kindheit irgendwie auch erlebt. Und ich möchte auch nicht, dass meine Kinder sich so fühlen. Und ich finde es halt voll, ich bin ja eh super emotionaler Mensch. Ich kann auch, könnte auch gar nicht länger als 20 Minuten irgendwie hart sein. Danach hätte ich wieder total das Bedürfnis, dass auch den Kindern emotional wieder gut geht und sie verstehen, warum jetzt Papa vielleicht sauer war, keine Ahnung. Aber ich glaube, da muss man irgendwie viel emotionaler und nachsichtiger rangehen.
Ja,
und ich kann es mir null, Entschuldigung, ich kann es mir nämlich null vorstellen, mein Kind irgendwie in 10 Jahren zu sagen, so. Eine Woche ist jetzt Hausarrest. Mhm. Das ist ja, why?
Ja, ja, why? Und trotzdem, auch wenn du jetzt sagst, so, du kannst dir das nicht länger als 20 Minuten vorstellen, dann ist ja schon auch die Frage, was machst du denn in den 20 Minuten, in denen du es dir vorstellen kannst?
Nee, die 20 Minuten sind dann die Streitzeit, wo er sich aufbraust. Und also wir wissen, dass wenn er zum Beispiel hochkocht, okay, müssen wir 20 Minuten aushalten, egal wie. Und danach kommt er wieder und kuschelt und das sind die 20 Minuten.
Ja, sehr schön, genau. Und da ist ja dann auch die Frage, was heißt aushalten? Ne? Also man kann aushalten, man kann durchhalten, man kann aber auch einen Raum halten, man kann irgendwie gucken, da sind auch Kinder sehr unterschiedlich, Menschen sehr unterschiedlich, Kinder sind ja auch Menschen, also kleine Menschen. Da ist die Frage, worüber ärgert er sich, was für Strategien hat er, ja, und zu wissen einfach, dass Kinder, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ist dein Sohn?
Fast 5.
Oder? Fast 5, genau. Das heißt, der ist sozusagen eigentlich mitten in der Autonomiephase. Und Autonomiephase hat unterschiedliche Entwicklungen. Also eigentlich drei Hauptentwicklungen, die gegenläufig sind und die es einem echt schwer machen als Eltern. Ja. Weil als allererstes Autonomieentwicklung heißt, das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, nach Autonomie ist ganz stark. Das ist, ich sage immer zu den Eltern, das ist im Grunde wie so eine Zwangsstörung. Mhm. Ja, die haben wirklich so einen Drang in sich, die Dinge selbst zu machen oder sich selbst wirksam zu fühlen, kann man ja auch in der Verweigerung. Mhm. Ja, also so, deswegen geht manchmal auch nichts mehr, weil Kinder sich da selbst wirksam erleben. Ich stoppe alles. Ist kein bewusster Prozess, sondern das ist sozusagen dieses Gefühl, ich bin der Urheber meines Handelns oder das, was im Außen passiert. Ja. Und das ist natürlich, also das heißt, wenn man das weiß, könnte man Räume zur Verfügung stellen, wo das Kind quasi diesen Drang, dieses Bedürfnis ausleben kann, was nicht heißt, dass dann immer alles super läuft, aber oft haben wir ja hohe Erwartungen an die Kinder und wissen das nicht und dann kollidiert das halt oft an den Stellen, an denen wir Kooperation brauchen. Mhm. Ja. Das ist die eine Entwicklung. Die zweite ist, dass wahnsinnig starke Gefühle kommen in dieser Zeit. Da entwickelt es eigentlich die Hochzeit der Gefühle. Es ist nicht ein bisschen Wut, es ist nicht ein bisschen Trauer, es ist nicht ein bisschen Freude, es ist einfach alles, ja, sofort auf 130%, ja. Bei dem einen sehr viel deutlicher, bei dem anderen weniger deutlich, aber es sind eben sehr starke Gefühle. Und die sind im Außen für uns ja an bestimmten Handlungen dann sichtbar, also Kind schmeißt sich auf den Boden, hat wenig Frustrationstoleranz, ja auch so ein hochpädagogischer Begriff, ja. Und und was aber im Kind passiert, und das finde ich so wichtig, und deswegen ist, das steht ja auch in dem Buch so drin, ich finde dafür so Bilder ganz hilfreich, dass Kinder im Grunde in sowas wie eine emotionale Felsspalte reinfallen. Das ist vielleicht die 20 Minuten, die du beschreibst, ja, dass dein Sohn quasi emotional runterfällt und der sitzt dann in so einem Loch. Und der kommt da gar nicht richtig wieder raus. Und die Frage ist dann, wenn man das weiß, dann kann man ja auch ein Mitgefühl entwickeln und kann merken, Mensch, dem geht's gerade nicht gut, der ist in Not. Ja. Mhm. Wenn wir nicht reflektiert sind, dann denken wir, der soll sich mal zusammenreißen, kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Nur wegen dem Keks oder weil es regnet oder ein nichtiger Anlass. Für die Kinder ist es eine Notsituation. Und im Grunde sind wir an so einer Stelle Notfallhelfer. Und wenn wir aber, jetzt gehen wir noch in ein anderes Bild, wenn wir erwachsen, einen Unfall haben und wir, weiß ich nicht, mit dem Roller, mit dem Fahrrad, wir liegen mitten auf der Kreuzung, dann brauchen wir Menschen, die ganz klar sind, die einen Raum für uns halten, die gucken, dass keine Autos weiterfahren, die gucken, dass keine Menschen glotzen, die gucken, dass Notfallhelfer kommen und der Notfallhelfer, der dann kommt, der sagt dann vielleicht, Frau Saalfrank, Sie sind gerade gestürzt, Sie liegen auf dem Rücken, wir sind jetzt da, bleiben Sie bitte ganz ruhig liegen, hier ist eine Decke, wie geht's Ihnen? So, also da muss Ruhe rein irgendwie und eine Orientierung. Mhm. Ja, und das ist eben oft das, was uns dann so schwer fällt, weil die Kinder so viele Gefühle haben, dass wir selbst so angeschwungen werden in unseren eigenen Gefühlen und noch zum Termin müssen und es noch stört, dann, dass wir gar nicht in diese Situation kommen können, dass wir mitfühlen und das, und mitfühlen heißt nicht übers Köpfchen streicheln und sagen, alles ist gut. Ja, sondern mitfühlen heißt wirklich, krass, da ist gerade was passiert und ob man dann aushält, weil das Kind sagt, ich will gar nicht, dass du über den Rand guckst und hier runter guckst oder ob man so ein Seil runterwirft und das Kind lässt, spielt mal an dem Seil und so und oder ob man auch kurz Pilze sammeln geht, um in diesem emotionalen Felsspaltenbild zu bleiben, ja, und dann nochmal wiederkommt und mal runterruft und sagt, hey, wie sieht's aus? Hast du das Seil gesehen? Magst du, soll ich runterkommen? Kommst du hoch oder so? Und dann kriegst du schon mit, wie ist denn das? Hat das Kind sich orientiert? Haben die Augen sich ans Dunkel gewöhnt? Findet er selbst irgendwie einen Felsen, wo er hochklettern kann? Oder muss ich runterklettern? So, wie kommt er zurück dann? Mhm. Ja. So, und das ist eben sehr individuell. Ja. Und das sind die starken Gefühle. Und jetzt kommt noch eine dritte Entwicklung dazu. Und die ist echt gemein, weil die Kinder haben noch keine Bilder im Kopf. Noch nicht so viele Bilder im Kopf. Die können noch nicht umplanen. Und das kollidiert eben mit, ich will jetzt den Keks, ich will jetzt das oder ich habe einen Plan in meinem Kopf, ein Bild in meinem Kopf und das will ich jetzt sofort umsetzen. Und in den meisten Fällen oder in vielen Fällen geht es nicht, weil das Bild nicht stimmt, weil es natürliche Grenzen gibt, weil wir es anders geplant haben oder weil wir umplanen müssen. Und dann geraten die Kinder eben sehr schnell, dann kommen die starken Gefühle. Mhm. Ja, nicht nur ein bisschen, sondern ganz stark. Es kommt dieses Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und es ist eben dann wie so eine Kreuzung, ja, so, dass die Kinder eigentlich ständig wieder wie in so eine Sackgasse geraten durch diese Entwicklung und noch nicht eben antizipieren können, assoziieren können, und abstrahieren können, ja, und jetzt ist deiner schon 5, das heißt, es kommt jetzt langsam. Du wirst merken, das hat sich verändert ein bisschen. Man kann besser mit ihm sprechen, man kann mehr auch in Lösungen gehen, man kann Bilder mehr mit ihm besprechen. Aber es wird immer schwierig erstmal noch bleiben. Und es ist ja auch bei uns so. Also wenn wir in Situationen geraten, wo wir umplanen müssen, wenn ich Eltern frage und wir an der eigenen Wut arbeite und sage, was war dein letzter Wutanfall, dann ist das meiste, zu 95% ist es, weil ich was geplant habe und es hat nicht funktioniert.
Mhm. Ja. Cool. Ich finde das ein mega starkes Bild, diese emotionale Notfallsituation und die kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Mir fällt es als Papa in solchen Momenten oft schwer, in diesen Notfallsituationen trotzdem klare Grenzen zu setzen. Mhm. Beispiel, unsere Tochter darf nur eine kleine Süßigkeit pro Tag essen. Mhm. Und ich weiß, dann gehen, wie du es gerade beschrieben hast, wahrscheinlich verschiedene Einbahnstraßen zusammen und es gibt eine Notfallsituation und mir fällt es auf jeden Fall dann schwer zu sagen, okay, jetzt, wir haben darüber gesprochen, du darfst jetzt nicht noch eine zweite kleine Süßigkeit, weil ich auf der anderen Seite sie eigentlich ja auch, oder nicht eigentlich, sondern ganz konkret begleiten möchte in ihren Gefühlen. Und ich finde dieses Begleiten und trotzdem Grenzen setzen, finde ich schwierig. Mhm. Wie schaffe ich es denn, diese Grenzen klar zu setzen?
Also, wenn wir diese emotionale Notfallsituation sehen und nochmal den Notfallhelfer auf der Kreuzung uns angucken, dann geht es da ja gar nicht um Grenzen setzen, sondern dann geht es ja eigentlich eher darum, dass wir die Folgen des Grenzensetzens sozusagen begleiten. Also, sie hatte ihre Süßigkeit. Und jetzt musst du ja gar nicht eine Grenze wieder setzen, weil die ist ja da. Deswegen hängt sie ja in dieser emotionalen Felsspalte. Mhm. Und deine Frage ist jetzt, wahrscheinlich kriege ich sie nicht leichter aus dieser emotionalen Felsspalte, wenn ich ihr die Süßigkeit gebe.
Ja, ja, also ich gebe dann, es gibt Situationen, wo ich nachgebe. Und dann, ich weiß aber schon im Moment, das ist eigentlich nicht richtig, weil ich schon das Gefühl habe, sie ist ja dann eigentlich auch nicht so gut vorbereitet auf das Leben, weil es gibt natürlich da auch Situationen, dass man eben nicht alles haben kann und dieses Dann kommt wieder noch diese Sorge, dass sie vielleicht dann zu behütet ist und dann sozusagen nicht diesen, vielleicht auch eine harte Schale auch mal braucht für die Schule, weil da gibt's ja, kommen ja nochmal ganz andere Sachen hinzu, eher so in diese Richtung.
Also das heißt, du bist eigentlich, du hast ganz viele Gedanken dabei. Es geht nicht nur so sehr um den Moment, sondern es geht eigentlich um grundsätzliche Konsequenz, um der Konsequenz willen, weil das muss sie lernen.
Mhm.
Oder? So?
Ja.
Ja.
Mhm.
Ja,
jetzt sag nicht, dass du das noch nie das Gefühl hattest.
Doch, ich habe das Gefühl auch gehabt. Ich habe das aber sehr hinterfragt.
Ja, ich bin durchaus offen, das zu hinterfragen.
Ja, weil ich habe diesen Begriff Konsequenz um der Konsequenz willen, da bist du halt sehr schnell im Kampf. Ne? Und es geht dann eben gar nicht mehr um die Süßigkeit, sondern es geht eigentlich darum, dass du eine Angst hast, dass sie nicht gut aufs Leben vorbereitet ist. Und aus Angst zu handeln ist nie gut.
Mhm.
Weil dann wirst du hart und es geht eigentlich immer, also die Grundfrage ist immer Angst oder Liebe.
Mhm.
Ja. Und wenn du ein bisschen weicher bist und eher in der Konsistenz bleibst, also die Süßigkeit ist nicht das, was du eigentlich willst. Das heißt nicht, dass du sie jetzt für diesen Moment dann verbieten musst und auch die zweite nicht. Also es gibt so viele Situationen, wo man einen bestimmten Wert hat und wo man eine bestimmte Entscheidung trifft und die darf man auch revidieren, wenn es im Außen entsprechende, also stell dir vor, du hast die Süßigkeit schon gegeben, so. Und jetzt fällt sie hin oder es passiert irgendwas, wo du auch wirklich sagst, oh nee, und wir wollen es uns nochmal schön machen. Jetzt hat die aber schon ein kleines Schokolädchen, ja. Hm. So wie doof eigentlich, ja. Beschneidest du dich ja selbst, weil eigentlich könnte man es sich ja nochmal schön machen. Hm. Ja, und dann nur, weil du diese Regel hast, zu sagen, mache ich jetzt nicht, wäre ja schade.
Mhm.
Ja, das heißt, du bist aber trotzdem, gibst du ja deinen Wert nicht auf. Trotzdem sagst du, ich möchte nicht, dass sie zu viele Süßigkeiten hat. Ja. Und ich finde so dieses konsistent nach den eigenen Werten zu handeln und ich sag mal, Beispiel jetzt Süßigkeiten ist vielleicht nicht so ein gutes Beispiel dafür, weil das natürlich was ist, was jeden Tag wieder folgt und vielleicht ist es ganz gut, sich für manche Sachen auch eine bestimmte Handhabung zu setzen, um nicht jedes Mal wieder drüber nachdenken zu müssen. Ja, aber ich weiß zum Beispiel bei meinen Kindern, dass wir hatten eine Süßigkeitenkiste oder so eine Süßigkeiten-Schublade. Und ich weiß natürlich, dass je älter die Kinder wurden, haben die mitgekriegt, wo ist die? Und dann ist da mal hier und da fehlte mal ein Stück Schokolade. Ich habe mich jetzt nicht hingestellt und irgendwie überführt, sondern ich wusste, die wollen das einfach. Und trotzdem ist der Wert ja in der Familie drin, was Süßigkeiten bedeuten und was Zucker bedeutet und so weiter. Also ich glaube, du musst dir keine Sorge machen, dass sie das nicht mitbekommt, zum einen. Und es gibt so viele Dinge, die Kinder aufs Leben vorbereiten, also diese ganzen Frustrationen, die Kinder ja erleben, einfach weil sie Kinder sind, ja, die sind schon so viel, dass ich glaube, wir müssen nicht noch Frustrationen schaffen, um Kindern extra nochmal zu sagen, das musst du aber jetzt wissen dann fürs Leben.
Mhm.
Ja.
Das ist ja dann aber auch die Antwort, auf die auch viele gestellt haben, die Frage, ob man in der heutigen Zeit die Kinder zu in Anführungsstrichen lasch erzieht. Aber das ist ja genau, was du sagst, mal Liebe gegen Angst oder.
Ja, also ich spreche ja gar nicht von Erziehung, ja, sondern eher von der Beziehung. Mhm. Und ich erlebe viele Eltern, die einfach, und das hat sich auch verändert in der Zeit, in der ich jetzt berate, die einfach eine gute Beziehung zu ihrem Kind haben wollen. Und gute Beziehung heißt nicht, dass wir nicht streiten. Gute Beziehung heißt nicht, dass es keine Konflikte gibt. Also ich sage ja immer, ich bin ein totaler Konflikt-Junkie. Ja, weil wenn wir Konflikte wegdrücken, Süßigkeiten einfach geben, weil es dann sich besser anfühlt, ja, dann ist der Konflikt ja nicht weg. Ja, also wenn wir anderer Meinung sind, dann ist es ja trotzdem wichtig, sich auszutauschen. Was denkst du, was fühlst du, worum geht's dir? Und in der Regel ist es einfach gut, auch mal zu hören, was das Kind denkt und fühlt. Das heißt nicht, dass wir dann das alles so machen, wie das Kind das denkt, aber das Kind mit einzubeziehen und mitbestimmen zu lassen, mit vorkommen zu lassen in der Beziehung, das ist ja anders als früher, wo wir gar nicht vorkamen in dem, worum es ging. Ja. Und dann eine klare Haltung zu haben, aber eine wohlwollende, liebevolle Haltung. Also ich mache das auch nicht gegen das Kind, ja, sondern ich mache das für uns, für die konstruktive Beziehung. Und manche Dinge habe ich eben so entschieden und das ist, ich mache mich dann vielleicht unbeliebt kurz, ja. Ich kann aber damit leben. Ich bin erwachsen und ich weiß, dass das Kind mich trotzdem wieder liebt, ja. Also es wird nicht jetzt grundsätzlich ein Problem sein in unserer Beziehung.
Mhm, ja.
Und deswegen glaube ich, also ich habe natürlich da auch ganz gute Karten, weil Leute ja ganz oft sagen so, ja, Kuschelpädagogik und bedürfnisorientiert und so, das hat immer alles so ein bisschen so einen komischen Touch. Und ich glaube auch, weiß nicht, wie ihr mich jetzt so erlebt, aber ich bin schon sehr klar. Und das ist anders als streng. Also streng heißt für mich, wie gesagt, da geht auch Beziehung weg. Aber Klarheit heißt ja, ich bin in Beziehung und ich bin da auf sozusagen ein Gegenüber. Ich habe eine Kontur. Ich kann den Kindern sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und ich möchte, dass wir, also ich möchte das nicht mit Gewalt durchsetzen müssen, und werde das auch nicht, sondern ich setze, weil ich weiß, dass Kinder kooperativ sind, auf diese Kooperation. Mhm. Ja, und Kinder steigen oder überhaupt Menschen steigen nur aus der Kooperation aus, wenn sie gekränkt und oder überfordert sind. Das heißt, meine Aufgabe zu gucken, dass wir eben nicht ständig überfordert sind. Das heißt, am Abend Zähne putzen. Wenn ich dann zu den Kindern sage, putz bitte noch Zähne, aber ich sehe schon, der Tag war wahnsinnig anstrengend und jetzt schmeißt das Kind sich auf den Boden mit zwei. Kann ich jetzt doof finden und natürlich auch da wieder konsistent in meinem Wert. Die Zahngesundheit meines Kindes ist mir wichtig, möchte nicht, dass da Karies entsteht. Trotzdem werde ich meinem Kind nicht gewaltsam die Zähne putzen, sondern ich gucke, kriege ich es nochmal in die Kooperation. Mhm. Und wenn ich es nicht in die Kooperation kriege, weiß ich, wir werden am Morgen putzen. Mhm. Ja, und es wird nicht Karies entstehen. Mhm. Ja, so. Und das meine ich mit konsistent und mit einer Führung. Also zu entscheiden im Sinne des Kindes, im Sinne der Beziehung, im Sinne der konstruktiven Beziehung.
Mhm. Das Klarheit ist voll ein schönes Wort. Mhm.
Und ja, dieses Grenzen setzen, das hat ja auch viel mit dem, was wir am Anfang kurz besprochen haben, mit dieser Reise zu tun. Es ist eigentlich, ist Elternsein auch ein dauerhaftes Wachsein im Moment. Wie kann ich darauf jetzt auf die Situation entsprechend reagieren? Ja. Und ich glaube, das habe ich auf jeden Fall über die Jahre und auch jetzt über solche Gespräche nehme ich das total mit, dass man eigentlich immer so total auf diesen, dass jeder Moment anders sein kann und man einfach gucken muss, man so ein bisschen weich sein muss, wie kriege ich die Kooperation, wie du so schön sagst, ja, am besten hin und gleichzeitig auch klar sein im Grenzen setzen, was mir auf jeden Fall nicht immer leicht fällt. Mhm. Und aber vielleicht, ja, ich nehme das mal mit diesem, dass diese weiche Kooperation, das kann ja auch helfen.
Ja, also ich finde noch folgende Sache wichtig. Grenzen setzen ist ja sehr aktiv. Ne? Also du setzt Grenzen. Und ich würde da auch gerne einen Perspektivwechsel reinbringen, weil die Frage ist, wo sind denn deine Grenzen? Mhm. Wie kannst du dich in deinen Grenzen zeigen? Das ist was ganz anderes als, wie setze ich Grenzen für mein Kind? Das heißt, ich begrenze mein Kind. Aber im Grunde ist ja erstmal wichtig, und darüber haben wir ja auch eben gesprochen, ne? Wo ist denn deine Grenze? Also warum setzt du denn das mit den Süßigkeiten so? Mhm. Ja, und das ist ja fast eine künstliche Grenze, die du dir setzt, weil du eine fixe Idee hast jetzt, ja, oder einen bestimmten Gedanken hast. Und ich glaube, so dieses im Moment sein und also Kinder bringen uns ja immer in den Moment rein. Das ist ja nichts, was unsere Gesellschaft mag, weil wir sind ja komplett dissoziiert mit unseren Handys und mit allem, was da ständig auf uns einströmt. Wir müssen ja ständig filtern, ne? Und Kinder bringen uns ins Hier und Jetzt und zwar unbedingt. Ja? Deswegen hast du recht, wir brauchen eine Präsenz und das finde ich zum Beispiel auch toll am Kinderhaben. Ja, das ist halt das, was jetzt gerade dran ist, die Fliege an der Wand, der Stein am Rand des Weges, so, das ist dann das, was gerade die Welt bewegt, ja, und sich klar zu werden, was will ich eigentlich, sich immer wieder zu fragen, was will ich eigentlich, und das sind ja die Grenzen, also wo ist meine Grenze und wie zeige ich mich, ohne dass ich das Kind dabei mutwillig verletze, ja. Mhm.
Es ist sehr spannend. Katja, vielen Dank also nochmal an dieser Stelle, dass du diese Zeit heute nimmst und wir hier gemütlich auf dem Teppich sitzen und über Elternschaft reden. Ich möchte gern noch einmal, es gibt ja so zwei, oder es gibt ganz viele große Umbrüche. Jeder Tag kann viele große Umbrüche behalten, aber die Pubertät ist ja ein großer Umbruch für das Kind, jugendlich sein und jugendlich werden und das in die Schule kommen. Mhm. Und ich, bei uns steht es in einem Jahr an. Was rätst du Eltern, wie können Eltern diesen großen Umbruch in die Schule gehen gut begleiten?
Also auch hier wieder, ich kann da gar nicht so viel raten. Ich kann nur sagen, was sozusagen in der Zeit bei den Kindern passiert und vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Situation schauen und sagen, was so meine Erfahrung ist. Also was passiert jetzt in dem Alter, in dem eure Kinder sind? Ich habe es eben schon so ein bisschen gesagt, ne, so mit 5, 5,5, 6 beginnt die Kognition sich anders nochmal viel stärker zu vernetzen. Also die Emotion ist viel stärker gewesen in den ersten 5 Jahren und jetzt kommt ein bisschen mehr Kognition dazu. Die kommt aber nicht automatisch, also kommt auch ein Stück automatisch, aber wir können sie auch vernetzen, mehr vernetzen, indem wir eben mit den Kindern im Kontakt sind, indem wir nicht den Kindern fertige Lösungen vorgeben in Konflikten, sondern sagen, aha, das ist ja das doof, dass das so und so ist, hast du eine Idee, was könnte man denn machen? Ja, also wenn die Kinder in die Schule kommen, fängt das ganz klar an, weil wir können ja nicht mehr die Sachen auf dem Schulhof regeln für die Kinder. Ne? Wir können nicht die Sachen für die Kinder lernen, sondern die Kinder übernehmen Stück für Stück mehr Verantwortung auch für sich selbst in einem bestimmten Bereich. Und diese Zeit, wenn die Kinder in die Schule kommen, das ist ja, nennt man die Wackelzahnpubertät, da passiert nochmal ganz viel auf der Ebene der Ich-Entwicklung. Kinder nehmen sich nochmal ganz anders auch in Gruppen wahr, Freundschaften bekommen nochmal eine größere Bedeutung und da machen die ganz viele Erfahrungen auch mit, also meine beste Freundin ist mein bester Freund, so, ja, und wie löst man da Konflikte? Also brauchen die Kinder auch Begleitung. Und ich glaube, was bei dem Wechsel wichtig ist, ist, dass Druck rausgeht. Also ich höre das oft, dass dann Druck da ist und ich verstehe das auch total, weil natürlich das Schulsystem an sich nicht so einfach ist und ja oft gegenläufig ist zu dem, was wir haben es eingangs schon gehabt, ne, was wir eigentlich wollen, also in Verbindung sein, in einer konstruktiven Beziehung und das ist in der Schule oft nicht gegeben, ja, obwohl es gar nicht so viel mehr Zeit kosten würde, sondern einfach auch eine andere Perspektive einfach wäre, ist es so, dass natürlich, und da ist jetzt nicht der Lehrer oder die Lehrerin dran schuld in der Regel, auch wenn natürlich Lehrer an ihre Grenzen kommen, sondern das ist wirklich auch dieses System, was einfach es möglich macht, dass Macht und Ohnmacht da stattfindet und Anpassung und Unterwerfung und so weiter und Bewertung. Und ich glaube, da eine Schule zu finden, wo man das Gefühl hat, das Kind ist gut aufgehoben, da seid ihr gut beraten für euch, wenn ihr da jetzt schon guckt, habt ihr wahrscheinlich auch schon. Ich kenne viele, die auch dann hinziehen zu den Schulen und so und trotzdem stehen und fallen Schulen mit den Menschen, die sie betreiben. Und das wissen wir nicht, was für eine Lehrerin, was für ein Lehrer eure Kinder kriegen. Und die werden, da muss man auch so ein Stück loslassen, das ist leider so. Und dann mit den Dingen umgehen, die kommen.
Zu diesem Loslassen fand ich ein wunderschönes Zitat aus dem Buch, das hast du, glaube ich, von Laura Marlina Seiler, hast du sie zitiert und sie schrieb, Angst ist die Erwartung von Schmerz in der Zukunft und Liebe ist die Erwartung von Freude in der Zukunft. Mhm. Also ja. Alle, die jetzt bald in die Schule Schulkinder haben, geht da in die Liebe. Wir haben am Ende, vielen Dank für die Antwort, wir haben am Ende noch so 3-4 ganz schnelle Fragen zum Abschluss. Außer Hannes, du sagst jetzt, dir fehlt noch das letzte Puzzleteil der guten Elternschaft.
Nein, ich bin total viel mitgenommen. Ich verarbeite schon.
Ja, sehr schön.
Wir haben ja ein paar Papas, Hörerinnen und Hörern gefragt auf Instagram. Eine Frage kam öfter. Wie stehst du heute zur stillen Treppe?
Oh. Ist das jetzt schon eine schnelle Frage?
Nee, also
okay,
die
weil
könntest
das
du so kann, halb schnell beantworten.
Es ist natürlich eine wahnsinnig schnelle Frage, aber die Antwort ist natürlich ein bisschen umfangreicher.
Ja.
Also ich habe zu der stillen Treppe, und das habe ich ja auch öffentlich gesagt, noch nie ein Ja gegeben, sondern im Gegenteil. Dazu muss man aber wissen, dass dieses Format aus England kommt, wo eben im angelsächsischen Bereich ist das Verhaltensorientierte auch bis heute sehr, sehr sehr präsent. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, was fühlen und was denken Kinder und in der Mitbestimmung, sondern es geht sehr viel ums Verhalten. Also auf der Verhaltensebene werden Maßnahmen gefunden, die eben Kinder dazu bringen sollen, sich anzupassen. Mhm. Und diese stille Treppe, die kommt aus England, Amerika, von der Jo Frost, die das sozusagen als allererstes gemacht hat und war ein fester Bestandteil dieser Serie und war für mich ein Riesenproblem.
Ah, okay.
Ja. Und das dann zu verändern und eben auch zu sagen, es ist gegenläufig zur Entwicklung, es ist das Gegenteil, es wirkt natürlich, ja, weil scheinbar die Kinder sich dann anpassen, aber der Preis ist natürlich wahnsinnig hoch. Und dafür Worte zu finden, auch in einer Medienwelt, wo natürlich ganz andere Dinge zählen, ja, da geht's um Vorher-Nachher-Bilder, da geht's irgendwie um starke Bilder, da geht's gar nicht um Pädagogik, ja. Und das aber eben, deswegen, ich habe es ja auch 8 Jahre gemacht, das durchzusetzen, im Grunde auch gegen Literatur, die es ja auch gibt. Ja? Also die Kollegin Kastzahn, die schreibt, jedes Kind kann schlafen lernen, jedes Kind kann Regeln lernen, da gibt es den stillen Stuhl und so weiter. Und dann legen die mir das vor und sagen, bitteschön, das hat ihre Kollegin geschrieben, Psychologin, alles von der Fachfrau auch getestet. Warum machst du das nicht? Ja? Und das dann zu formulieren. Deswegen haben mir die Bücher sehr geholfen. Also ich hätte die gar nicht schreiben können, wenn ich mich nicht wahnsinnig damit auseinandergesetzt hätte. Was passiert da eigentlich, wenn wir Kinder irgendwo hinsetzen und sie damit bestrafen? Ja. Mhm. Und es ist natürlich, weiß ich, dass da gibt es auch Schnitt und so weiter. Ja, will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Aber ich weiß, dass es natürlich Situationen gibt, wo heute auch noch Leute zu mir sagen, ja, ich habe das dann damals so gemacht und ich irgendwie denke, warum hast du nicht genau hingeguckt? Ja, weil es war schon ab der zweiten Sendung anders, ab der dritten war es noch anders, ab der vierten und so weiter. Ja. Also eine Veränderung wahrzunehmen, wenn einmal etwas prägnant formuliert wurde, noch nicht mal durch mich, sondern durch eine Overvoice, ja, das ist schon sehr schwierig. Und die stille Treppe, hahaha, finden wir alle lustig, ja. Ich finde es nicht so lustig, weil wir uns halt auf Kosten von Kindern lustig machen. Und ich kann heute darüber lachen, wenn wir Erwachsene auf die stille Treppe setzen, ja, weil ich denke, genau, halt einfach mal die Fresse. Aber ich denke halt, es wäre gut, und es ist ja jetzt schon lange her auch, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen würden, warum ist das so schlecht? Weil im Grunde machen wir es heute noch in den Schulen.
Ja.
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 Und es passiert aber hinter geschlossenen Türen.
Ja. Ja. Spannend. So, jetzt komme ich zu den schnellen, zu den wirklich schnellen Fragen. Hast du ein Lieblingsbuch?
Habe ich ein Lieblingsbuch? Ich habe ehrlich gesagt ganz viele Bücher, die ich gerne mag. Ich lese tatsächlich ab und zu Astrid Lindgren sehr gerne. Ich finde die Märchen ganz toll. Ronja Räubertochter begegnet mir immer wieder. Ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Monaten auch ein Interview gegeben über Tod und Sterben und da ist mir Ronja Räubertochter auch wieder begegnet und dann lese ich das wieder. Aber ich lese auch aktuelle Sachen. Ich lese tatsächlich relativ viele Fachbücher, weil mich das auch immer wieder interessiert und manchmal denke ich auch, ich müsste jetzt einfach auch mal wieder einen Roman oder irgendwas lesen.
Du kannst heute Abend mit drei prominenten Persönlichkeiten lebend oder nicht lebend essen gehen. Wen nimmst du mit?
Also Barack Obama finde ich ganz toll. Wen nehme ich noch mit? Marilyn Monroe finde ich auch ganz toll. Und dann habe ich meine Freundin Nora Tschirner schon sehr lange nicht mehr gesehen. Die würde ich auch mitnehmen. Die lebt auch noch.
Das ist eine schöne Runde.
Ja.
Wofür möchtest du in diesem Jahr mehr Zeit aufwenden?
Wofür möchte ich, hätte beinahe gesagt, noch mehr Zeit aufwenden? Fürs Reisen. Ja, ich liebe Reisen. Ich war jetzt gerade in Südafrika für 3,5 Wochen. Ich war noch nie so lange weg, habe noch nie die Praxis zugemacht, eben weil mit vielen Kindern und so. Und ich bin mit meinem Sohn zusammengereist. Und es ist einfach ein Riesengeschenk. Also es war eine so wundervolle Zeit, haben wir jetzt auch schon zum zweiten Mal gemacht. Und dafür möchte ich nicht nur dieses Jahr, sondern zukünftig einfach mehr Zeit aufwenden. Ja.
Was würdest du deinem 8-jährigen Ich heute raten?
Meinem 8-jährigen Ich? Oh, dem ging es nicht so gut. Ich würde dem sagen, also gar nicht raten, ich bin ja nicht so die Rate-Tante. Ich glaube, ich würde dem 8-jährigen Ich Mut zusprechen und sagen, es ist richtig, nicht alles mitzumachen und zu sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter, auch wenn es für alle anderen schwierig ist.
Katja, wir wünschen dir heute Abend viel Spaß mit Barack, Marilyn und Nora.
Ja, danke.
Und wir sagen ganz großes Danke für deine Zeit und deine vielen schlauen Gedanken. Wir nehmen hier noch eine ganze Menge mit. Und wir empfehlen euch von wirklich ganzem Herzen und ich habe es jetzt ja schon zweimal gelesen, Die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung. Ein wundervolles Buch, wo ihr eure Kinder auf jeden Fall danach deutlich besser verstehen werdet. Geschrieben hat Katja Seifrank.
Danke. Und Kindheit ohne Strafen ist auch das ist auch für Väter sehr, also es ist wirklich etwas, was ich gemerkt habe, auch hier in der Praxis, was mir auch Väter rückmelden, weil es auch in der Kognition so ist. Also es wird wirklich viel erklärt, auch über die Kognition, wie, welche Mechanismen da greifen. Und wenn man Sachen verstehen will, dann ist das wirklich ein gutes Buch.
Das würde ich auf jeden Fall lesen.
Ja.
Ich fand es super schön. Ich fand tolle Sichtweisen und irgendwie mit einem sehr guten Gefühl hier raus.
Ja, danke schön.
Vielen Dank für die Zeit.
Dankeschön, danke euch sehr.
Dankeschön, bis bald.
Dann.
Tschüss.
Ciao. Ihr Lieben, im Nachgang unseres Gesprächs mit Katja wollen wir euch gern auch noch auf ihre Aus- und Weiterbildungsangebote für Eltern und Fachleute hinweisen. Man kann, wir werden das alles in die Shownotes packen, bei Katja auch persönlich eben besuchen und bei diesen Weiterbildungsprogrammen mit dabei sein und von ihr zu lernen. Es gibt ganz viele verschiedene. Es geht immer darum, Kinder besser zu verstehen. Und sie hat zum Beispiel ein Programm, das heißt das Kleinkind in der Autonomiephase oder das Schulkind, wackeln die Zähne, wackelt die Seele. Oder auch über Jugendliche, um Jugendliche in der Pubertät auch besser zu verstehen. Wir packen die Angebote mit in die Shownotes. Wir können das auf jeden Fall sehr empfehlen und wir wünschen euch eine richtig gute Woche. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher in Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.